Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Schriftsteller Zafer Jenocak. Hallo, Herr Jenocak. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Jenocak, ich habe vor der Sendung noch mal Ihre Vita gelesen und mir ist aufgefallen, dass Sie richtig oft schon Writer in Residence waren, also Gastautor, sozusagen Gastschriftsteller, zum Beispiel an verschiedenen Universitäten in den USA. Und im Herbst wiederholen Sie das, da ist es wieder soweit. Sie sind ab Anfang September an der University of Michigan Writer in Residence und Sie werden also während der US-Wahlen dort sein. Haben Sie da keine Angst, dass Sie dann überhaupt nicht zum Schreiben kommen, weil Sie die ganze Zeit nur Wahlberichterstattung gucken und miterleben?
Nee, tatsächlich habe ich diese Angst nicht. Ich freue mich auf Gespräche vor allem. Berichterstattung ist das eine natürlich und vor Ort sein ist das andere. Und sicherlich wird das eine gewisse Aufregung mit sich führen, aber man ist da auch ein bisschen an den Unis in so einem Refugium drin, in einer ganz anderen Welt nochmal, mit den riesigen Bibliotheken und so weiter. Also man kann sich da orientieren, so wie man es möchte.
Aber das heißt, Sie planen auch so in diesem Refugium so ein bisschen zu bleiben, sich in die Bibliothek einzuschließen und...
Ja, ich habe gewisse Pläne. Ich arbeite vor allem an Lyrik zurzeit und meine Gedichte sind ins Amerikanische übersetzt worden. Das ist auch ein Grund dieser Einladung. Und werde auch bestimmt Lesungen machen mit meiner Übersetzerin zusammen, aber auch alleine. Und dann geht es auch darum, mit Studenten zu sprechen über Literatur, Bedeutung von Literatur, von Lyrik. Und das Ganze so in diesem politischen Umfeld, das ist natürlich tatsächlich ein spannendes Phänomen, worauf ich mich freue, muss ich sagen.
Da bin ich sehr gespannt, wenn Sie dann wieder zurückkommen und uns berichten. Ja. Wir haben aber jetzt noch die Stunde, in der Sie noch da sind, die Stunde Sendung und die gute halbe Stunde Podcast. Wir sortieren das, was heute wichtig ist. Und gleich gehen wir dahin, wo Sie bald sind, in die USA und schauen auf den Wahlkampf und fragen uns, wer möglicherweise Kamala Harris Running Mate werden könnte. Kamala Harris sucht einen weißen Mann. So viel ist schon klar. Und heute Abend, Ortszeit, will sie auch verkünden, wer ihr Running Mate werden wird. Es heißt, dass nur noch zwei Männer im Rennen sind. Josh Shapiro, Gouverneur von Pennsylvania, und Tim Walz, Gouverneur von Minnesota. Und bis vor kurzem war noch Mark Kelly im Rennen, der Senator in Arizona. Der ist aber laut Insiderberichten jetzt raus. Er hat offenbar auch einen Tweet wieder gelöscht, in dem er geschrieben hatte, dass er sich dann jetzt wieder ganz auf seine Arbeit als Senator konzentriert. Und ich möchte mit meinem Gast, mit dem Schriftsteller Zafer Jenocak, drüber sprechen. Herr Jenocak, wenn wir jetzt mal die beiden nehmen, Josh Shapiro und Tim Walz, haben Sie einen Tipp, wer es wird?
60-40 für Walz, würde ich sagen. Von den Hintergründen her. Er ist, glaube ich, der Bodenständigere, wenn dann so jemand gesucht wird. Und das wird ja so suggeriert, dass so jemand gesucht wird. Vom Bild her passt er, glaube ich, besser dazu, zu dieser Gegensätzlichkeit. Herr Shapiro ist, soweit ich weiß, aus der jüdischen Community in den USA. Auch ein sehr intelligenter Mann, also ich würde ihn bevorzugen, ehrlich gesagt. Ich persönlich, ich habe nichts auszuwählen. Ich bin nicht Frau Harris.
Und warum? Deswegen, weil er intelligenter ist als Tim Walz?
Ich würde sagen, ja, also von der Biografie her, wenn man so ein bisschen anschaut, ich habe es jetzt auch nur oberflächlich überflogen, ne, könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht wendiger ist. Aber das ist vielleicht gar nicht gesucht, dass er wendig ist. Wenn Frau Harris wendig genug ist, dann ist es eher ein Mensch gesucht, der halt tatsächlich auf dem Punkt ist und ein bisschen in die ländliche Bevölkerung hinein ausstrahlen kann. Also da ist weniger Campus gesucht tatsächlich, sondern mehr Realität, Bodennähe, Landwirtschaft, Industrie, die ganze Krisenregion. Also das Rust Belt, ja, also die ganzen Swing States und so. Und da passt, glaube ich, der Walz besser rein. Also würde ich mal sagen, das ist, glaube ich, so die allgemeine Stimmung. Aber wie gesagt, Überraschungen sind möglich. Große Überraschungen sind das ja dann auch nicht mehr. Man stehen ja schon zwei Namen mehr oder weniger fest.
Ist quasi schon eingegrenzt, haben Sie recht. Wir hatten den US-Experten Josef Bramel heute im Deutschlandfunk im Interview und der hat begründet, warum auch er, genau wie Sie, für Tim Walz stimmen würde oder warum er denkt, dass Tim Walz aus Minnesota eben der wahrscheinlichere Kandidat ist.
Ich würde auf Tim Walz tippen. Er ist Gouverneur von Minnesota, sehr bodenständig, spricht weiße Wählerinnen und Wähler stärker an. Da hat sie ein Problem, vor allem bei Männern. Und er als Football-Coach wird da sicher den einen oder anderen Mann noch hinterm Ofen hervorholen, die bisher bei Harris noch nicht so begeistert sind.
Ich musste schon lachen bei diesem, ja, das ist dann der Bodenständige, der dann die Männer hinterm Ofen hervorholt.
Ja, wir haben also herrliche Geschlechterbilder, ne?
Genau, so.
Fest im 19. Jahrhundert, auf geht's.
Geht gleich dann noch so um die Ecke zum Holzhacken. Ja. Aber was ich daran interessant finde, in dem Fall ist ja wirklich offensichtlich Kamala Harris auf der Suche, und so wird es ja auch seit einigen Tagen besprochen, nach jemandem, der eigentlich wirklich fast gegensätzlich ist. Ne? Sie als Women of Color mit unter anderem indischen Wurzeln, als Präsidentschaftskandidatin sucht jemanden, der sie da total ergänzt. Und das ist ja eigentlich genau das andere oder das Gegenteil von dem, was Trump macht. Also J.D. Vance, den er ja als Vize gekürt hat, der gilt ja so ein bisschen inzwischen als Mini-Trump.
Ja, ja. Aber Frau Harris sucht ja auch ein bisschen Trump-Light vielleicht. Keine Ahnung. Also das ist die Frage, ne? Man könnte natürlich, ja, ich habe das Gefühl, dass Herr Trump sich eigentlich seines Sieges sehr sicher war. Und eigentlich wurscht war, wen er sozusagen als Vizepräsidenten benennt. So war ja die Stimmung. Und jetzt steht er natürlich ein bisschen dumm da, weil etwas passiert ist, womit er nicht gerechnet hat anscheinend. Und ist ja auch verärgert. Aber von Frau Harris kann ich das gut verstehen, weil im Grunde genommen ist es ja auch eine gewisse Sehnsucht da zu vereinen. Also dieses Land ist ja extrem gespalten. Welches Land ist es nicht? Es ist ja unsere neue Mode. Spaltung, Krieg. Fronten, Nichtvereinbarkeit, das ist so die Grundstimmung, in der wir leben mittlerweile, fast global. Und da ist dann der Versuch, über die Grenze zu springen zu den anderen, eigentlich ehrenwert, finde ich. Also es ist der Versuch, auch eine größere Menge von Menschen anzusprechen und sagen, ich schaue euch auch an, ihr seid bei mir nicht verloren, ja. Und das wünschte ich mir auch ein bisschen von der deutschen Politik, ehrlich gesagt, ich sehe das nicht.
Inwiefern? Also woran würden Sie das dann festmachen, dass es funktioniert, wenn es jemand probiert?
Das kann ich nicht festmachen, ob es funktioniert. Wir werden es sehen. Das wird insofern ein bisschen experimentell, ja, weil jetzt die Spannung, so wie es aufgebaut ist, relativ gegensätzlich ist, nicht? Das haben wir ja seit der Post-Obama-Zeit letztlich, ja, mit Hillary Clinton und Trump als das sozusagen Gegner. Und das hat sich ja seitdem nicht etwa gemindert, sondern es wurde ja sogar nach den Wahlen, nach dieser Attacke auf Bidens Sieg, wurde das ja noch verschärft. Ja, löste ja schon fast polizeiliche Konflikte, ähnliche Situationen aus mit dieser Stürmung des Kongresses und so weiter. Also es gibt im Grunde genommen ist ja die hitzige Situation nicht aufgelöst in den USA. Und die Frage ist eben, wie läuft dann dieser Wahlkampf ab? Wie wird das abgefangen? Wie wird das dann so, wie mündet es sozusagen in ein Ergebnis hinein, das dann auch akzeptiert wird?
Es heißt ja, dass Kamala Harris mit den verbleibenden Kandidaten sehr intensive Gespräche geführt haben soll. Würde ich jetzt auch machen, wenn ich so einen wichtigen Posten besetzen müsste. Was würden Sie denn für eine Frage stellen, wenn Sie jemanden suchen würden, der Sie ergänzt, der aber gleichzeitig Ihr Vertrauter werden soll und der extrem viel Verantwortung dann übernehmen soll? Also was würden Sie die Person fragen?
Ich würde eine außenpolitische Frage stellen, also weil es sind doch jetzt 2, 3 starke Knoten da, die die amerikanische Politik auch herausfordern. Ich finde stärker herausfordern, als sie wahrnimmt, weil sie sehr grundsätzlicher Art sind. Und da würde ich versuchen, dort eine Art, ja, Übereinstimmung kann man nicht sagen, aber eine Harmonie zu sehen oder auch nicht zu sehen, ob das funktioniert. Das halte ich für das Wichtigste im Moment. Also noch mehr wichtiger als jetzt die Fragen der Wirtschaft und der Innenpolitik. Ich glaube, das nächste Jahr wird sehr davon geprägt sein, was passiert in der Ukraine, was passiert im Nahen Osten, was passiert mit China, Taiwan-Frage und so weiter. Es sind ja mehrere Felder, die eine gewaltige Tiefe haben, die wir ja gar nicht besprechen. Wir sind ja immer so an der Aktualität dran, ja. Aber diese gewaltige Tiefe zu begreifen und woher kommen diese ganzen Konflikte, das ist die große Herausforderung.
Safa Shenouchak hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und heute Abend soll es einen ersten Auftritt in Philadelphia geben mit dem Running Mate von Kamala Harris. Dann wissen wir mehr. Es wird ja dann mitten in der Nacht unserer Zeit sein. Also wir wachen wahrscheinlich morgen und Sie auch, die Sie zuhören, mit der Nachricht dann auf, wer es geworden ist. Herr Jenoczak, erwischen Sie sich manchmal bei dem Gedanken, das wird man ja wohl noch sagen dürfen?
Haha, sehr schön. Das ist ein Begriff, den ich eigentlich lange Zeit gehasst habe, weil der kam immer zu dem Ausländerthema in den 90er Jahren.
Ah, echt?
Das war ein Standardsatz. Das darf man aber doch nochmal sagen. Und dann kam so ein Schwall von irgendwelchen Aversionen oder auch berechtigten, unberechtigten Beobachtungen, die man angeblich nicht hat sagen dürfen. Aber man wollte es doch mal sagen. Und es hat sich jetzt verändert. Ich glaube, das ist breiter aufgestellt, so dass man sich tatsächlich da, ich würde sagen, ich habe auch immer wieder so Positionen, wenn ich so durch die Neuköllner Straßen laufe, wo ich mich so als inneren AfDler entpuppe, wo ich mir denke, es müsste hier doch mal auch anders ausschauen können, ja. Und also meine eigene Spießigkeit entdecke ich schon auch regelmäßig, so ist es nicht. Und ich merke das auch im Vergleich zum Beispiel, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die nicht aus meinem Umfeld kommen, ja. Wie schaue ich auf diese Menschen? Also ich glaube, das ist was Natürliches, dass da Reibungen gibt. Und die Frage ist halt, gibt es da noch Kommunikationskanäle oder sind wir sozusagen so getrennt, dass wir eigentlich gar nicht mehr miteinander reden können? Und dann kommen solche Gefühle auf, ich darf das gar nicht sagen, weil der andere darf es gar nicht hören, ja. Und dann vielleicht noch die große Gesellschaftsglocke drüber. Was ist Mainstream, was ist erlaubt und was ist sozusagen grenzwertig und was ist so verpönt?
Wo rümpfen die Leute die Nase?
Ja.
Sie haben das Thema jetzt schon so total auf den Kopf getroffen. Ich möchte noch kurz den Hörerinnen und Hörern erklären, warum wir eigentlich darüber sprechen hier heute, weil wir immer auf die Themen dieses Tages schauen. Es gibt eine eine Gesprächsreihe über Demokratie und Meinungsfreiheit. Die trägt den Titel »Das wird man ja wohl noch sagen dürfen«. Die ist veranstaltet von der Schriftstellervereinigung PEN Berlin, also von ihren Kolleginnen und Kollegen. Sie sind selber nicht in der Vereinigung, aber sie sind selber Schriftsteller, deswegen das Wort Kollegen. Und diese Reihe, die findet nicht in Berlin statt, sondern im Vorfeld der Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und der Gründer von PEN Berlin, Dennis Yücel, der war bei uns im Programm zu Gast und der hat zu diesem Satz, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, zu dieser Frage auch, kann ich denn meine Meinung frei äußern, das hier gesagt.
Es gibt in Deutschland, ob eine reale oder gefühlte oder irgendwas dazwischen, aber es gibt inzwischen mehr Leute in Deutschland, die überzeugt sind, dass man in Deutschland seine Meinung nicht frei äußern könne. 43% zuletzt, wenn nur 40% nur noch glauben, dass in Deutschland uneingeschränkte Meinungsfreiheit herrscht. Und egal, ob das jetzt gefühlt ist oder real, es ist da und es wirkt.
Und er sagt, es ist da und es wirkt. Und Sie hatten es ja auch gerade schon angesprochen, Herr Jenoczak, so dieses, dass es sich ausgeweitet hat bei den Themen, wo Menschen das Gefühl haben, sie können jetzt vielleicht nichts mehr sagen. Mein Gedanke dazu ist, dass es dann wirklich ums Diskursklima geht, weil ich ganz oft erlebe, dass Menschen dann immer mal sagen, ah nee, das darf ich jetzt nicht sagen und dann, wie Sie auch geschildert haben, das dann doch sagen, was ja dann eigentlich beweist, dass die Meinungsfreiheit gegeben ist, weil sie können es sagen, sie können sich nur nicht darauf einstellen, dass man dann nicht widerspricht.
Ja, Verzeihung, das klingt jetzt ein bisschen wolkig. Also ich glaube, in Deutschland geht es um Folgendes. Ich habe ja ein Buch darüber geschrieben, das nennt sich Deutschsein. Es geht um die Befindlichkeit, wer man ist.
Also um Identität.
Ja, wenn man es so nennen will. Und das ist nicht umstritten, sondern das ist sehr, sagen wir mal, herausgefordert. Natürlich einmal wegen der Geschichte, brauchen wir jetzt nicht wiederholen hier, aber auch wegen den Zuständen aktuell. Und in diesem Umfeld entstehen genau diese Gefühle, weil viele Leute oder eine ganze Reihe von Leuten, man muss immer sehr aufpassen mit diesem viel und ganz und so, das Gefühl haben, dass sie bestimmte Positionen, bestimmte Gefühle nicht ausdrücken dürfen. Also wie deutsch darf man zum Beispiel sein? Ja? Was ist das eigentlich, dieses Deutschsein? Ja? Warum ist jemand, wie Safa schon gesagt, vielleicht nicht deutsch oder ist er deutsch? Ja? Wie reagiert man zu jemandem gegenüber, wie der Mesut Özil heißt, mit dem türkischen Staatspräsidenten befreundet ist und vielleicht politische Positionen vertritt, die hierzulande gar nicht gehen, ja, oder gar nicht unwoke sind, gehen schon, aber nicht unwoke sind. Solche Sachen. Und da, wo Konflikte auftauchen, haben wir überhaupt keine Mittel, die richtig zu besprechen. Sondern es wird immer aufeinander gehauen und das ist das Problem, glaube ich. Und deswegen haben die Leute, es haben sich eine ganze Reihe Leute zurückgezogen, denke ich mal, haben so ihre Meinung im stillen Kämmerlein. Die anderen poltern heraus und dann kommt die Bundesinnenministerin und macht Druckerzeugnisverbote. Ist das gut? Ja, Das ist eine offene Frage.
Naja,
ist das gut? Wird da für Gewaltverherrlichung aufgerufen? Ich weiß nicht, ich lese diese Zeitung nicht. Aber
also Sie spielen jetzt an auf das Kompaktverbot.
Ich wollte es jetzt,
ne,
nicht nennen, ja, genau. Aber
das ist ja die rechtsextreme Zeitung,
genau,
unter anderem verlegt von
Götz Kubitschek. Das heißt, Meinungen, die rechtsextrem sind, gehören nicht verboten in einer freien Gesellschaft. Die sind da. Und die sollen auch ausgedrückt werden, die sollen ausdiskutiert werden. Darum geht's. Gerade darum geht's. Und wenn zu Gewalt aufgerufen wird, wenn sozusagen Theorien verbreitet werden, die zu Gewalt aufrufen, zu Gewalt führen, wie jetzt zum Beispiel auch in England passiert, ist klar. Ja, das ist eine klare Grenze. Aber wenn jemand eine Meinung hat, die nationalistisch ist, rechtsextrem ist, was auch immer, ja, dann ist es aus meiner Sicht nicht ausreichend für Verbote, weil das ist ja dann die andere Seite wie in Russland, nicht? In Russland wird das Liberale verboten, bei uns wird das verboten. Ja, was ist das dann?
Obwohl wir ja eine Verfassung haben, ne? Also da wäre ja mein Einwand immer zu sagen, wir haben
eine Verfassung.
Und genau, wenn ein Gericht eben, genau, entscheidet, und in dem Fall war es ja so, dass der Verfassungsschutz sogar beobachtet hat sozusagen, also dass man schon sagen kann, da sind Umsturzversuche, da sind antidemokratische Tendenzen schon erkennbar, dann finde ich es auch richtig, dass eben ein Staat sagt, gut, hier ist unsere rote Linie, hierfür, ja, stehen wir, hier ist die Meinungsfreiheit gerade vorbei, weil wir eben uns selber Regeln, demokratische Regeln gegeben haben, wie Gesellschaft funktionieren kann. Und damit eben, und ich gebe Ihnen recht, dieser Diskursraum ist oft nicht so offen, wie er sein müsste, oder es findet oft keine Diskussion auf Augenhöhe statt, aus meiner Sicht zumindest, aber zumindest, dass dieser Diskursraum so weit geschützt ist, so weit, wie er eben geht, und da ist aber eine rote Linie und dann sagt der Staat Stopp.
Finde also ich gut. Nein, finde ich nicht gut, weil ich möchte nicht so viel Staat haben, ganz einfach. Das ist meine Position. Ich möchte in einer liberalen Gesellschaft leben. Da sind mir die angelsächsischen Länder lieber, wo die Liberalität sehr weit gefasst ist. Hat auch seine Nachteile, klar. Aber das muss man dann auch aushalten. Ich möchte Meinungen, die da sind, auch hören, die ich nicht teile. Ich möchte wissen, in welchem Land ich lebe, wie meine Nachbarn sind. Ich möchte es wissen. Ich möchte mit offenem Visier leben und nicht hinter versteckten Andeutungen. Ja? Und wenn es halt denn so ist, dann ist es halt so, dass es mir nicht gefällt. Ich kann auch woanders hinziehen. Also im Grunde genommen möchte ich ein freier Mensch sein. Und diese Freiheit lässt sich nicht so ängstlich definieren mit so 100.000 Begründungen. Klar, ganz klar, ohne Diskussion, wozu Gewalt aufgerufen wird, wo sozusagen die Debattenkultur völlig verlassen wird und jemand im Grunde genommen nur noch Krieg führen will, das gehört verboten. Das gehört nicht in die Meinungsfreiheit hinein. Da sind wir, glaube ich, uns alle einig. Aber alles andere, das, was sozusagen Klimapolitik angeht oder jetzt Russland, Ukraine, schauen Sie sich das mal an, diese Diskussion, die wir führen. Auch jetzt, was ich beobachte um die Person Sarah Wagenknecht herum, ja, es ist ja eine streitbare Person, die mag man oder die mag man nicht. Aber warum diese große Aufregung? Diese wahnsinnige, konzentrierte, große Aufregung? Ich verstehe es nicht. Und dann kommen plötzlich 8%, 10%, 20%. Und dann denkt man, wo kommen die denn her? Ja, also die ist doch unbeliebt eigentlich. Von wegen. Also das sind so diese Schieflagen, in die man reinkommt, wenn man so Meinungsströme schafft. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht große Meinungsströme schaffen, einfach durch unsere Meinung, weil es gibt auch noch eine andere. Und wenn ich in der Lage bin, eine andere Meinung, was ich jetzt gerade hier mache, auch mit zu reflektieren, zu sagen, okay, ich bin gar nicht dieser Ansicht, aber dieser Mensch sagt das, und warum sagt er das, wie diskutiere ich mit ihm, dann bin ich auf einem anderen Standpunkt, als sage, Verbot, weg, nicht hören, flätig oder was weiß ich, unflätig oder also so einfach Bewertungen von vornherein.
Und ich glaube, genau dazwischen ist irgendwo dieser Raum, wo so eine Diskussion auf Augenhöhe auch stattfinden müsste oder sollte. Ne? Also ich erlebe ganz oft, dass, und auch bei mir selber, dass ich von anderen Meinungen sehr getriggert werde und dass man dann immer versucht, so in den Gegenangriff zu gehen und die, ja, andere Person von der eigenen Meinung zu überzeugen oder so.
Ja,
und da habe ich schon den Eindruck, dass dieser Raum dringend zurückerobert werden sollte, möglicherweise
Fall,
zu sagen, ich höre mir das an und ich frage auch nach, wie kommst du denn zu dieser Haltung? Und da findet natürlich dann so ein Austausch auf Augenhöhe statt. Merke ich ganz oft auch bei so Stadt-Land-Unterschieden, ne? Weil wir natürlich im urbanen Milieu andere Diskussionen führen, also Stichwort Gendern ist jetzt ein Beispiel, ne? Ein groß diskutiertes Beispiel, als die Menschen, die möglicherweise sich fragen, wann eigentlich der nächste Bus kommt oder ob überhaupt noch mal jemand kommt oder einer kommt. Also so die, aber da frage ich mich manchmal, wie schaffen wir das denn, diesen Raum zu finden, wo dann wirklich eben, ja, möglicherweise ist es der Penn, ne? Das
ja,
Penn
das
Berlin,
war,
das der Schriftstellervereinigung, die dann da hingeht und sagt, wir schaffen hier einen
deswegen
Raum.
Deswegen begrüße ich das sehr und wir machen das gerade jetzt hier auch. Ja, wir öffnen ja den Raum, wir versuchen ja zu überlegen, wo stehen wir, warum, wie kann man das anders machen? Und das ist ja die freie Gesellschaft, ja. Das können sie in nicht freien Gesellschaften nicht machen. Das ist genau der Unterschied. Und Menschen müssen das wieder stärker fühlen, weil das ist das Einzige, was wir haben. Das ist die freie Gesellschaft, das ist die Freiheit, ja. Das ist ein unermessliches Gut, ja. Es ist etwas, was wir gar nicht richtig benennen und schätzen können. Und wenn wir das sozusagen erleben, dann haben wir auch ein ganz anderes Gefühl. Bei jeder Diskussion.
Die Lage in Nahost spitzt sich zu. Es drohen Vergeltungsschläge des Iran und seiner Verbündeten gegen Israel, nachdem ja vermutet wird, dass Israel für die Tötung des Hamas-Auslandschefs Ismail Haniya in Teheran und des Hisbollah-Kommandeurs Fuad Shukr in Beirut vergangene Woche verantwortlich ist. Und der genaue Zeitpunkt des erwarteten Angriffs aus Israel, der ist weiter unklar. Es gibt Medienberichte, die sagen, der steht oder könnte unmittelbar bevorstehen. Das Wall Street Journal zum Beispiel hat Beamte der US-Regierung zitiert, die da Einblicke haben, die sagen, sie hätten seit dem Wochenende beobachtet, dass der Iran Raketenwerfer bewegt und mit militärischen Übungen da auch sozusagen Drohgebärden abhält. Und diese Experten sagen halt, ja, das könnte darauf hindeuten, dass sich Teheran auf einen Angriff in den kommenden Tagen vorbereitet. Und ich möchte auf dieses Thema schauen mit meinem Gast, mit dem Schriftsteller Safa Shenouchak hier bei mir im Studio und mit unserer Kairo-Korrespondentin, die auch auf den Libanon schaut und diese Region dort beobachtet, Anna Osius. Sie ist uns jetzt zugeschaltet. Frau Osius, die Bundeswehr scheint ja bereit zu sein für einen ganz großen Einsatz zur Evakuierung deutscher Staatsbürger. Also da geht es vor allem um Deutsche aus dem Libanon, die sich da jetzt noch aufhalten. Wie ernst ist denn die Lage aus Ihrer Sicht und was bekommen Sie damit?
Ja, ich würde schon sagen, die Lage ist durchaus ernst. Da ist einfach sehr, sehr viel Druck auf dem Kessel momentan. Wir erleben hier ja seit Monaten, aber eben vor allem in den letzten Tagen, wirklich eine klassische Eskalationsspirale. Also wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, Sie haben es angesprochen, erst dieser Angriff auf den Golanhöhen Ende Juli, das drusische Dorf, wo eben 12 Kinder und Jugendliche getötet wurden. Die Hisbollah streitet zwar ab, dahinter zu stecken, aber eben der Angriff wird ganz klar der schiitischen Hisbollah-Miliz zugeschrieben. Die Folge dann eben Israel tötete den wichtigen Hisbollah-Kommandeur im Libanon und fast zeitgleich dann eben im Iran Hamas-Chef Haniya, der durch eine Explosion getötet wurde. Auch das wird Israel zugeschrieben. Und jetzt wollen natürlich Hisbollah und Iran Vergeltung. Unklar ist, wann und wie scharf die ausfällt. Also wirklich eine klassische Eskalationsspirale, wie eine Schiffsschaukel, die immer höher ausschlägt, mal zu einen, mal zur anderen Seite. Denn von dieser Antwort von Hisbollah und Iran hängt natürlich dann wiederum ab, wie Israel reagieren wird. Das ist gerade ein sehr, sehr gespanntes Warten. Keiner weiß, wie sich die Lage entwickelt. Und deswegen bereitet eben Deutschland, Sie haben es angesprochen, die Evakuierung von Deutschen vor. Es sind etwa 2000 Deutsche, sollen sich noch im Libanon befinden, trotz ja mehrfacher Aufrufe des Auswärtigen Amtes, das Land zu verlassen. Da muss man aber ganz klar sagen, da handelt es sich jetzt nicht um die klassischen Touristen, sondern um Mitarbeiter von Organisationen, um Journalisten, um Deutsch-Libanesen, die jetzt erstmal abwarten, wie es weitergeht. Trotzdem, die Bundeswehr hält Transportflugzeuge bereit und auch die Marine ist in Alarmbereitschaft, denn möglicherweise ist es ja irgendwann nicht mehr möglich, den Libanon anzufliegen und dann müsste eine Evakuierung über den Seeweg erfolgen, über das Mittelmeer.
Mich würde sehr interessieren, wie die Stimmung in Ägypten ist. Also wie wird eigentlich die Lage da beurteilt, die Zuspitzung, auch die Anschläge, die jüngsten? Man hört hier wenig darüber, finde ich, also bei uns jetzt in den Medien.
Absolut. Und es ist sehr, sehr spannend, wie hier einerseits die Stimmung in der Bevölkerung ist und andererseits eben natürlich auch die politische Situation. Momentan befindet sich just gerade der libanesische Außenminister hier in Kairo und der ägyptische Außenminister hat in der Pressekonferenz eben gerade nochmal betont, wie groß die Bemühungen und das Interesse Ägyptens seien, einen umfassenden Krieg in der Region zu verhindern und zu deeskalieren. Da gibt es ja wirklich seit Monaten von ägyptischer Seite massive Versuche, auch gerade was Gaza betrifft, zu einem Deal zu kommen. Der Außenminister hat betont, dass er just in den letzten Tagen mehrmals mit dem amerikanischen Außenminister telefoniert habe, mit dem russischen, mit dem chinesischen, mit regionalen Partnern. Aber das große Problem sieht man natürlich auch. Also wir wissen ja, Ägypten hat Frieden mit Israel geschlossen, bereits seit vielen Jahren. Aber man sieht natürlich auch, dass es eben, und das wird auch sehr frustriert geäußert hier, dass es eben doch immer wieder Fakten geschaffen werden, die diese Bemühungen torpedieren.
Haben Sie denn, also wenn ich das mir anhöre und ich lese auch immer wieder Berichte, die eben diese Rolle auch von Ägypten, den USA und Katar zum Beispiel voranstellen, die immer wieder sagen, ja, jetzt am Wochenende gerade erst wieder war es so, dass es eine israelische Delegation dort gab und die sind in Kairo zusammengekommen und es gab aber eigentlich keine Ergebnisse. Haben Sie, die Sie das jetzt schon lang beobachten, denn die Hoffnung, dass sich da trotz dieses Frustes, den Sie auch gerade beschrieben haben, irgendwas bewegen kann, was nicht weiter in Eskalationsrichtung geht?
Momentan ist das wirklich sehr schwierig, muss man sagen, denn man sieht hier in Ägypten eben, dass, so ist das Empfinden, die Bemühungen eben gerade, was Gaza betrifft, einen Deal herbeizuführen, Stichwort sabotiert werden. Also auch US-Präsident Biden hat ja sich Berichten zufolge sehr empört gezeigt, dass Hamas-Chef Haniyeh zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich eben von den Israelis in Teheran getötet wurde, weil das natürlich alle Bemühungen um einen Geiseldeal wieder zunichte gemacht haben. Insofern die einzige Möglichkeit, scheint eigentlich zu sein, dass die USA mehr Druck auf Israel, besonders auf Netanyahu, ausüben, damit er sich auf einen Gaza-Deal einlässt. Auch das, nur das würde eigentlich eine Eskalation an den anderen Fronten verhindern, muss man sagen. Alle anderen Akteure haben ja deutlich gemacht, wenn Gaza aufhört, dann hören wir auch auf. Also nur eine Lösung für Gaza, für die Palästinenser, kann eigentlich langfristig einen Krieg, eine weitere Eskalation abwenden.
Herr Şenocak, mich beschäftigen, also wir haben ja jetzt gerade ganz abstrakt auch über diese Verhandlungen gesprochen. Gleichzeitig gibt es Meldungen, die ganz konkret sind. Also am Flughafen in Beirut ist Luftfracht eingetroffen. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die hat dem Libanon rund 100 Paletten medizinische Artikel geliefert. Da sind mindestens 1000 Notfallkoffer darunter, um Kriegsverletzte zu behandeln. Solche Meldungen zeigen mir immer so, wie konkret das eben ganz, ganz schnell werden kann. Lassen mich dann immer so innehalten. Wie sind Sie denn drauf, wenn Sie sowas lesen? Sind Sie dann der Mensch, der dann immer weiterliest, um zu verstehen und das irgendwie so für sich klar zu kriegen? Oder sind Sie dann jemand, der dann aufhört zu lesen, weil er sagt, oh, ich muss gerade kurz verdrängen?
Nee, also Nahe Osten, ich meine, ich bin in der Türkei geboren, ja. Ich lese auch türkische Medien, nicht nur, ich lese auch soweit es englischsprachig ist, arabische oder auch eben die Haaretz oder so. Aber letztlich geht es darum, dass man, glaube ich, schon sehen muss, was wir eigentlich wenig thematisieren, dass diese Zuspitzung ja nicht eine Sache von 48 Stunden ist, sondern an der Zuspitzung arbeiten so viele Kräfte. Ja. Und diese Kräfte werden nicht ausgebremst. Und zwar auf beiden Seiten, auch auf der israelischen Seite. Das muss man ganz offen mal sagen, dass auf jeden Fall die Politik Netanyahus seit dem Beginn der 2000er Jahre darauf aus ist, eigentlich eine Friedenslösung zu torpedieren. Ja, das muss man einfach klar sagen. Zwei-Staaten-Lösung, das ist ein Hohn mittlerweile. Ja, wie soll die denn stattfinden? Ja. Und die andere Seite hat sehr viel Dienst an dieser Position geleistet durch eine unglaubliche Zersplitterung und auch einen inneren Krieg, denn anders kann man das ja nicht nennen, nach 2006, nach den Wahlen zwischen Hamas und PLO. Und das alles fügt sich zusammen zu dem Bild, was wir haben. Also es ist jetzt nicht das, was jetzt gerade passiert ist, was jetzt die große Explosion verursachen wird, sondern man muss vielleicht fragen, wen interessiert das eigentlich, dass das so ist? Deswegen habe ich nach Ägypten gefragt. Also die Ägypter, die wollen natürlich, glaube ich, keinen so großen Krieg da vor Ort. Und die sind ja auch innerlich sehr gespannt, angespannt wegen der Muslimbrüder, die natürlich die ursprüngliche Gründungsidee der Hamas auch sind. Ja, das ist eine große Bewegung letztlich in der islamischen Welt, was ja bis in die Türkei ausstrahlt. Viele Sympathien, der türkische Präsident hat mit Hamas, haben mit den Muslimbrüdern zu tun. Und das heißt, man muss diese Sachen, glaube ich, offener auf den Tisch bringen und sich genau überlegen, will man Krieg tatsächlich oder will man diesen Krieg verhindern? Und diese Frage ist, glaube ich, weder in Washington entschieden noch in irgendwelchen anderen Hauptstädten, weil man kann natürlich schon auch viel mehr Druck ausüben, als man es bisher tut.
Dann sage ich vielen Dank, Zafar Şenocak hier bei mir im Studio und vielen Dank, Anna Osius, nach Kairo. Herr Şenocak, Sie haben ein Thema mitgebracht. Sie haben sich nämlich über etwas geärgert, nachdem Sie sich über etwas gefreut haben, richtig?
Ja, das ist gut formuliert. Das gibt's doch oft im Leben, oder nicht?
Ja, also im Idealfall.
Die Ambivalenz ist doch begleitet uns.
Im Idealfall ist das dann nicht so ganz direkt aufeinander folgen, weil man dann irgendwie so zu Himmel hoch wie auch zu Tode betrübt irgendwie gar nicht mehr weiß. Aber so mit ein bisschen Zeit dazwischen bin ich da auch einverstanden.
Ja, zugegeben, das war auch mein Gedankensprung. Aber ich habe gelesen, dass der Papst sich für Literatur eingesetzt hat. Wirklich ein Plädoyer, und zwar für breit gestreut, also über Marcel Proust und wen er da noch zitiert, Celan wird noch zitiert und so. Also anspruchsvolle Literatur, auch populäre Literatur. Er sagt, Lesen ist eine Möglichkeit, sich in den anderen hineinzudenken, so ungefähr, ja, dieses Empathische. Und das kam mir wahnsinnig aktuell vor, weil das ist doch das, was uns gerade fehlt. Also wir haben ja, im Grunde genommen brauchen wir einmal Literatur, dann brauchen wir mehr Mathematik und Logik, weil in der Mathematik, da gibt es ja, in der modernen Mathematik gibt es ja die Mengenlehre und in der Mengenlehre gibt es die Schnittmenge. Ohne Schnittmenge funktioniert Mengenlehre nicht und funktioniert auch Mathematik nicht. Und die Frage ist, wie viele Schnittmengen haben wir überhaupt noch? Sondern sind wir so, dass wir einfach so einzelne Entitäten sind, die herumschwirren und dann im Konfliktfall oder im Fall der Berührung kleine oder größere Explosionen auslösen. Das ist so die Welt, wie wir sie wahrnehmen. Und Literatur ist sozusagen ein Gegenkonzept dieser Art von Begegnung, dass man nämlich die Möglichkeit bekommt, sich auch zu verändern und andere Positionen auch einzusehen. Übrigens ein Thema, was wir schon besprochen haben, wird hier wieder aufgenommen. Und dass er das für die Priesterseminare fordert, brachte mich auf den Gedanken, wenn wir Imame zum Beispiel ausbilden, wenn wir theologische Ausbildung haben an den Hochschulen, ich habe das schon mal thematisiert vor ein paar Jahren, ist da Literatur eigentlich eingegliedert in den Unterricht, in die Art, wie die Menschen sozusagen vorbereitet werden für ihr Berufsleben? Ich glaube, viel zu wenig. Also das ist das, was mich dann geärgert hat, dass das nicht mal aus dieser Seite auch kommt, dass man sagt, wir müssen uns auch literarisch bilden und nicht einfach nur katechistisch, wenn wir religiöse Positionen vertreten. Es würde wirklich zu einer Entspannung führen, glaube ich.
Ich gebe Ihnen recht, dass Literatur total beruhigen kann und auch helfen kann, in andere Welten einzutauchen. Aber bei dem Punkt, dass das dann... Und da werfe ich Ihnen vielleicht einen leisen Idealismus vor, dass das dann zu einer friedlicheren, empathischeren, verständnisvolleren Welt führt. Weiß ich nicht.
Gesprächskultur, würde ich mal sagen. Welt, das ist jetzt zu groß, das habe ich auch nicht so formuliert. Aber ich nehme da gerne ein bisschen Idealismus auf mich, muss ich sagen. Ohne jetzt ganz schillerisch auszugehen hier, dass man sozusagen eine ästhetische Erziehung fordert. Aber
ach, als Schriftsteller dürfen Sie das auch.
Ja, danke. Also das, aber wir sollten das nicht unterschätzen. Die Frage ist, warum sind wir wieder in einer Stimmung des 19. Jahrhunderts heute, in der sozusagen Konflikte nicht mehr gelöst werden, sondern ausgetragen werden müssen. Das ist für mich schon eine Grundfrage als Autor auch. Und da frage ich mich schon, ob das nicht auch mit unseren Bildungskonzepten zu tun hat. Für die Zukunft auch. Schauen Sie jetzt nach England zu diesen Ausschreitungen, die stattfinden, viel von den jungen Leuten getragen. Da fragt man sich auch, was wird da in den Schulen eigentlich so diskutiert und beigebracht? Wie geht man da raus? Ja, das sind schon Fragen, die wir uns stellen müssen. Literatur ist nicht Allheilmittel, um Gottes Willen, und nicht die Lösung der aller Dinge. Aber mich hat das fasziniert, dass der Papst das formuliert hat mit einem Brief jetzt im Sommer, wo die Leute auch ein bisschen mehr Zeit haben, Bücher zu lesen. Also das fand ich eigentlich sehr nett.
Stichwort Papst und Bildung. Sie haben mich gerade jetzt durch die Erwähnung von Großbritannien so auf den Gedanken gebracht. Ich habe da reingeschaut, was der Papst da schreibt. Und ich muss zugeben, er ist schon auch ganz schön kulturpessimistisch. Also er verteufelt zum Beispiel Bildschirme und erzählt eben, ja, was er so für hochgestochene Literatur als Schüler gelesen hat und wie ihn das so erweckt hat, so ein bisschen. Aber gerade diese Verteufelung von Bildschirmen, da ziehe ich jetzt den Link zu den Protesten oder zu den krassen Ausschreitungen in Großbritannien, die ja ganz, ganz doll von Fake News, die man online konsumiert, getragen sind sozusagen. Also auch von einer mangelnden Medienkompetenz, würde ich sagen. Ja, und diese Verteufelung von Bildschirmen, die bringt dann eben in so einem kulturpessimistischen Touch überhaupt nicht das Ziel, uns dem Ziel näher, auch uns dieser Bildungslandschaft, die sich zwangsläufig verändert, irgendwie näher zu bringen. Also für meine Begriffe ein bisschen zu kulturpessimistischer Papst.
Ja, das ist auf jeden Fall. Aber das Problem ist, was ist das Buch, was ist das Lesen? Das ist eine andere Art der Wahrnehmung. Und ich glaube, die Langsamkeit des Lesens würde einiges verhindern, also literarischen Lesens, nicht jetzt Lesen von Tweets oder so. Ja. Aber das ist natürlich nicht mehr gegeben, sondern wir haben eine andere Art von Geschwindigkeit. Also nicht so wichtig, ob das jetzt Bilder sind oder Schrift oder so, das sind ja Zeichen alles. Ne? Aber die Geschwindigkeit ist wichtig. Und in der Geschwindigkeit entwickeln wir uns natürlich in eine bestimmte Richtung, die wir schon hinterfragen müssen. Das ist jetzt noch nicht Kulturpessimismus, sondern es ist eine Hinterfragung der technischen Möglichkeiten, die natürlich da sind. Die kann man auch nicht verhindern, ja. Sie haben ja rausgehört, dass ich sowieso gegen Verbote bin, aber trotzdem begleite ich und beobachte ich das. Und ich glaube, diese Schnelligkeit ist schon, fordert uns zumindest heraus, ja, gerade in Debatten.
Sie haben jetzt noch eine Empfehlung frei. Welche Empfehlung würden Sie denn abgeben, wenn Sie entscheiden dürften, was alle Imame ihren Studierenden vorlegen?
Ein Buch?
Oder
Döblin, also Döblin, der Ermordung einer Butterbullen. Da habe ich neulich wieder mal reingeschaut. Was für eine herrliche Erzählung. Es gibt aus dieser Zeit sowieso viele tolle Erzählungen. Ja? Oder Stefan Zweig, Die Welt von gestern. Ein tolles Buch. Kann man wirklich auch am Strand oder irgendwo lesen, wo man sozusagen sich in eine andere Welt nochmal hineinversetzen will, die es so nicht mehr gibt.
Der Schriftsteller Zafar Cernuçak war mein Gast hier in dieser Stunde Sendung und in der guten halben Stunde Podcast. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch, für Ihre Gedanken und wünsche Ihnen eine ganz tolle Zeit als Writer in Residence in Michigan in den USA, Herr Cernuçak.
Ja, vielen Dank und schönen Tag auch.